ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Enttäuschte Hoffnung. Der Kardinal und die Kirchenkrise.
Für viele Gläubige war das damals gleichbedeutend mit einem Symbol für Erneuerung, denn Wölkis Vorgänger Joachim Meissner war erzkonservativ. Ein Mann, der immer wieder Katholiken und Andersgläubige mit seinen Aussagen irritierte. Die Hoffnung, Wölki würde die Dinge offener angehen, hat sich inzwischen längst zerschlagen, vor allem wegen seines Umgangs mit Fällen sexuellen Missbrauchs, auch durch hochrangige kirchliche Mitarbeiter. Ich habe vor der Sendung darüber mit Joachim Frank gesprochen. Er ist Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeiger und Autor für katholisch.de und er ist für seine Recherchen zu Wölki mit mehreren Journalistenpreisen ausgezeichnet worden. Wer sich mit der Geschichte nicht auskennt, kommt gar nicht mehr mit. Vielleicht versuchen wir das mal Schritt für Schritt aufzudröseln. 2018 hat eine bundesweite Studie der Deutschen Bischofskonferenz ergeben, dass es in den Jahren 46 bis 2014 eine in Kirchenakten Hinweise auf fast 3700 minderjährige Betroffene sexualisierter Gewalt durch die katholische Kirche gab. Ein Teil davon auch im Erzbistum Köln. Rainer Maria Wölki hat daraufhin selber ein Gutachten in Auftrag gegeben, das alles untersuchen sollte. Daran ist ja erstmal nichts auszusetzen, oder?
Nein, daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil, dass die einzelnen Bistümer in ihrem Bereich schauen, was denn da war, ist ja begrüßenswert und ist ja auch seitdem in vielen Bistümern gemacht worden. Wölki war damals Vorreiter, hat aber dann vollmundig angekündigt, er werde Ross und Reiter nennen. Also er werde zum ersten Mal auch verantwortliche Vertuscher aus den Bistumsspitzen benennen. Und damals war schon klar, damit würde er seinen Vorgänger und viele andere, die auch im Erzbistum noch aktiv sind oder zumindest noch rumlaufen, benennen müssen. Und damit fingen dann die Schwierigkeiten schon an.
Ja, dann kam ja das Gutachten und das wurde dann erstmal nicht vorgestellt, sondern zurückgehalten und ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben.
Ja, dann fing dieser Gutachtenwirrwarr an. Es kamen dann Rechtsanwälte mit ins Spiel. Die jeweiligen Menschen aus der früheren Bistumsleitung haben sich dagegen gewehrt und haben gesagt, das dürfe alles so gar nicht veröffentlicht werden. Und dann fing eigentlich ein riesiger juristischer Hickhack an. Und in der Folge hat er dann ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben und das erste in die Schublade gelegt. Ob man das nicht doch hätte veröffentlichen können, das steht auf einem anderen Blatt. Er hat sich jedenfalls damals von den Juristen beraten lassen. Und es war auch immer so ein bisschen die Frage, das erste Gutachten hat sehr harsche Urteile gefällt über frühere Verantwortungsträger. Wollte man das wirklich so haben? Das ist so die Ebene, die da drunter läuft.
Das Gutachten, so lesen es Analysten, hat dem Erzbistum nicht mal ein Minimum an Menschlichkeit attestiert. Sehen Sie das auch so?
Also das wird man jedem Bistum und jeder Bistumsspitze aus der damaligen Zeit attestieren müssen, dass man nicht an die Kinder, nicht an die Jugendlichen, nicht an die Betroffenen, nicht an die Opfer gedacht hat. Das ist eklatant, sondern man hat das System schützen wollen. Und wenn man diese Fälle dann liest, dann friert einem überall, nicht nur im Erzbistum Köln, das Blut in den Adern nach wie vor.
Der Umgang mit diesen Fällen sexuellen Missbrauchs hat sicher das Gerechtigkeitsgefühl vieler Menschen verletzt und er hat das Erzbistum Köln auch in eine tiefe Krise gestürzt. Welchen Schaden hat Wölki mit seinem Verhalten dazu beigetragen?
Selbst der Papst hat ihm ja attestiert, dass er ein sehr ungeschicktes oder schlechtes Kommunikationsverhalten an den Tag gelegt hat. Also das ist mal so das Erste. Wie wird sowas kommuniziert und wie wird sowas mitgeteilt? Ich sprach schon von diesem Gutachten-Hickhack und Gutachten-Wirrwarr. Man hat hinterher überhaupt kein Vertrauen mehr gehabt und das Vertrauen war sowieso schon erschüttert. Und danach war es dann endgültig perdu damit. Also das geht sicherlich auf Wölkis Konto. Und wenn man jetzt in der weiteren Aufarbeitung sieht, in den weiteren juristischen Auseinandersetzungen, dass er sich in der Frage, was er denn nun gewusst hat und nicht gewusst hat über einzelne Fälle, immer darauf zurückzieht, er hat es nicht gewusst, dann gerät eben das Image des Chefaufklärers, also derjenige, der der brutalstmögliche Aufklärer ist, erst recht ins Wanken. Also damit hat er dann zusätzlich noch zum Schaden beigetragen.
Mir ist in der Vorbereitung zu diesem Gespräch ein Zitat in die Hände gefallen. Weihnachten 2020 hat Kardinal Wölki in der Christmette Gläubige und Betroffene um Verzeihung gebeten, aber nicht für das Verhalten der katholischen Kirche oder seines Erzbistums, sondern weil sie Kritik an seiner Person wegen der Nichtveröffentlichung des Gutachtens hätten ertragen müssen. Ich sehe darin nichts anderes als ausgeprägte Hybris. Und Sie?
Es ist auf jeden Fall klassischer Ausdruck der Wagenburg-Mentalität, in die er sich vollkommen zurückgezogen hat. Also alle wollen ihm was und er will doch eigentlich nur das Beste und das kennen aber die Leute und die Medien und die Öffentlichkeit nicht an. Und dann müssten auch noch die Gläubigen das mit ertragen. Also ich glaube, das war eine totale Fehleinschätzung der Situation im gesamten Erzbistum. Die Leute mussten nicht seinetwegen was ertragen, sondern waren seiner Art des Umgangs mit dem Missbrauchsskandal und seiner Art der Führung überdrüssig. Also dafür hätte er auch eine Entschuldigung bitten müssen und nicht, was ihm da von außen zugemutet wird.
Rund um den 10. Jahrestag seiner Ernennung als Erzbischof von Köln wird jetzt die Kritik an Wölki natürlich wieder lauter. Sie haben den Papst eben ja angesprochen und dessen Kritik über Wölkis Zukunft hat der Papst aber noch nicht entschieden. Wie wird das für Wölki weitergehen? Was denken Sie?
Also der Papst hat dieses Rücktrittsgesuch in der Schublade. Normalerweise hätte er darüber nach ein paar Monaten entscheiden müssen und sagen müssen, so, ich nehme das jetzt an oder ich nehme es nicht an, wie er das in anderen Fällen gemacht hat. Kirchenrechtlich ist es damit eigentlich hinfällig, aber der Papst kann immer machen, was er will. Also er könnte jederzeit dieses Rücktrittsgesuch rausziehen und sagen, so bitte, lieber Rainer, dann nehme ich das jetzt mal an. Innerkirchlich sehe ich jetzt im Moment keine Möglichkeiten, dass sich da noch groß was ändert im Erzbistum Köln. Im Gegenteil, Wölki fährt, wie man so schön sagt, voll sein Stiefel und es findet eine Personalentscheidung nach der anderen statt, wo man sagen muss, er bringt das Bistum auf Linie und da nimmt er keine Gefangenen, könnte man sagen. Die einzige Instanz, die jetzt noch was erreichen kann oder wo sich jetzt noch was bewegen kann, ist die Kölner Staatsanwaltschaft, denn die ermittelt ja in mehreren Fällen wegen des Verdachts auf Meineid oder auf falsche eidesstattliche Versicherungen, die Wölki vor Gericht abgegeben hat oder im Zusammenhang mit juristischen Auseinandersetzungen. So, und ein Kardinal, der möglicherweise wegen Meineid angeklagt würde, das wäre schon noch mal vielleicht auch aus Sicht des Vatikans ein Gamechanger.
Heute auf den Tag genau vor 10 Jahren, am 11. Juli 2014, wurde bekannt, dass Rainer Maria Wölki der neue Erzbischof von Köln wird. Die Botschaft aus Rom stößt damals am Rhein fast schon auf Begeisterung, denn Wölki selbst ist eine Gölsche Jung im Stadtteil Mülheim zur Welt gekommen. Er war schon Weihbischof in Köln, bevor er Kardinal in Berlin wurde. Und nun ging es also zurück in die Heimat. Und Wölki galt nach seinem Vorgänger Kardinal Meißner als jemand, der Schwung in das so besondere Erzbistum hätte bringen können und sollen. Davon ist heute allerdings keine Rede mehr. Im Gegenteil, Markus Schmitz mit einer Chronologie.
Im September 2014 die Amtseinführung. Der dicke Pitter, die größte Glocke im Kölner Dom läutet. Auf dem Roncalliplatz steht eine große Bühne. Der neue Kardinal wird begrüßt.
Bitte begrüßen Sie ganz herzlich den neuen Erzbischof von Köln, Rainer Maria
Wölki. Wölki macht in der Folgezeit viel von sich reden. Er hält eine Messe in einem Flüchtlingsboot an Fronleichnam. Er setzt sich für die Schicksale der Menschen ein. Damit sorgt er für internationale Anerkennung. Deutlich wird dann aber auch seine erzkonservative Seite. Er wendet sich gegen Reformen wie die Abschaffung des Zölibats, Priesterweihe von Frauen oder eine neue Sexualmoral. Die Journalistin Johanna Holzhauer wertet das im Jahr 2018 so.
Er verfällt eigentlich wieder in die Linie des früheren Kardinals, innerhalb der Bischofskonferenz so etwas wie ein Spaltpilz zu sein. Die große Mehrheit der Bischöfe hat sich für eine Öffnung in der Ökumene, in der Kommunion entschieden. Kardinal Wölki mit einer kleinen Gruppe von bayerischen Bischöfen torpediert das.
Ab 2020 kommt das Kölner Erzbistum nicht mehr aus den Schlagzeilen. Das große Versprechen, die vielen Fälle sexualisierter Gewalt im Erzbistum aufzuklären, geraten in Stocken. Das Bistum hat zwar auf Wirken Wölkis einen Betroffenenbeirat gegründet, mit Frauen und Männern, die missbraucht wurden. Und der Kardinal hat angekündigt, alle Vergehen aufzuklären, aber ein in Auftrag gegebenes Gutachten hält das Bistum zurück. Es habe Mängel gegeben. Der missbrauchsbetroffene Patrick Bauer vermutet etwas anderes.
Es wird alles, so wie es eben geht, auf die lange Bank geschoben. Denn mit jedem Tag, den wir warten, sterben Betroffene. Mit jedem Tag gibt es Menschen, die sich von der Kirche abwenden. Das ist mein Gefühl.
Das Erzbistum beauftragt eine andere Rechtsanwaltskanzlei. Im März 2021 dann die Veröffentlichung. Das Ergebnis, es gibt Pflichtverletzungen bei gestorbenen und amtierenden Verantwortlichen im Erzbistum. Wölki selbst wird entlastet und zieht Konsequenzen für andere.
Daher möchte ich auf der Grundlage dessen, was ich hier gerade gehört habe, die gerade genannten Weihbischof Schwaderlapp und Herrn Offizial Assenmacher mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbinden.
Die Kritik an der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle reißt nicht ab. In Düsseldorf zeigen Gemeindemitglieder Wölki bei einem Besuch die rote Karte. Der Papst ordnet eine Untersuchung an und schickt die Bischöfe von Rotterdam und Stockholm nach Köln. Dann die Überraschung, der Papst veranlasst eine 5-monatige Auszeit für den Kölner Kardinal. Es sei ein Fehler passiert, gesteht Wölki ein.
Natürlich habe ich Fehler gemacht bei der Aufarbeitung. Ich habe Fehler gemacht mit Blick auf die Kommunikation. Und dafür übernehme ich selbstverständlich die Verantwortung. Das tut mir leid.
Wölki kommt zurück und streitet sich mit der Bild-Zeitung über deren Berichterstattung. Das Boulevardblatt wirft ihm vor, einen Priester befördert zu haben, obwohl Wölki über dessen Missbrauch an Jugendlichen wusste. Wölki sagt, es habe nur Gerüchte gegeben. In den vielen Prozessen gewinnt meistens der Kardinal. Allerdings folgen auf seine Aussage unter Eid bei Gericht staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Wann wusste Wölki was? Das alles mündet in eine Razzia im Juni 2023. Die Staatsanwaltschaft steht morgens um 8 Uhr vor der erzbischöflichen Residenz. Die Auswertung der Daten ist noch nicht beendet, sagt die Kölner Staatsanwaltschaft. In der Amtszeit Wölkis sind so viele Menschen aus dem Kölner Erzbistum ausgetreten wie nie zuvor. Und über den von Kardinal Wölki eingereichten Amtsverzicht vor mehr als 2 Jahren hat der Papst nach wie vor nicht entschieden.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Es war einmal die katholische Kirche. Sie war riesig und reich an Einfluss und an Geld. Heute allerdings laufen ihr die Schäfchen weg. Im letzten Jahr haben über 400.000 Mitglieder das Weite gesucht. Gründe dafür gibt es viele: Missbrauchsskandale, Reformstau, schwindender Glaube. Und ja, das ist auch Teil der Wahrheit, die Kirchensteuer. Viele Gläubige haben aber auch ein Problem mit dem Personal. Gut in Erinnerung ist ja uns allen noch der Skandal um den Limburger Bischof Thebats van Elst, der mit seinem Protzbau für Schlagzeilen gesorgt hat. Auch der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Wölki, ist alles andere als ein Werbeträger für die katholische Kirche. Kritiker werfen ihm vor, den Missbrauchsskandal in seinem Bistum zu vertuschen. Und viele können ganz grundsätzlich mit seinem konservativen Weltbild nichts anfangen. Lothar Bauerochse ist aus unserer Kirchenredaktion. Heute vor 10 Jahren hat der Papst Wölki zum Erzbischof von Köln ernannt. Hat der dann die Austrittswelle der letzten Jahre mit ins Rollen gebracht?
Nein, sicher nicht. Das wäre, glaube ich, zu einfach gedacht, das nur auf ihn hin zu münzen. Man sieht es ja, es gibt es auch in anderen Bistümern mit reformorientierten Bischöfen. Austrittswellen gibt es auch in den evangelischen Kirchen. Also da gibt es ja eine Vielfalt von den Traditionsabbruch, die veränderte Bedeutung von Religion in der modernen Gesellschaft, auch der Bindungsverlust von großen Institutionen, auch den Gewerkschaften, den Parteien laufen die Mitglieder davon. Natürlich gibt es hausgemachte Gründe, vor allem die mangelnde Reformbereitschaft, auch die Unfähigkeit, einladend und verständlich vom Glauben zu sprechen. Aber richtig ist natürlich, im Erzbistum Köln gab es vor 2 Jahren mal so eine besonders hohe Austrittswelle. Viele erinnern sich vielleicht, dass es da gar keine Termine beim Amt gab, um seinen Austritt zu erklären. Da spielt natürlich Fehler im Umgang mit dem Missbrauchsskandal von Kardinal Wölki, seine Verweigerung von Reformen eine Rolle, die Abstrafung auch von reformorientierten Priestern, insgesamt die hierarchische Art, wie Wölki sein Bistum regiert und dann doch insgesamt einen konservativen Kurs durchsetzt. Das hat aber eben vor allem engagierte Katholiken, also die der Kirche noch verbunden sind, frustriert und geärgert und in die Haltung gebracht, jetzt reicht's.
Jetzt driftet die Gesellschaft gefühlt immer weiter auseinander. Die Welt steckt voller politischer Krisen. Viele Menschen suchen nach Halt, nach Inspiration. Eigentlich müssten es doch gute Zeiten für Institutionen wie die Kirche sein. Wieso schafft sie es offenbar nicht, diese Lücke auszufüllen?
Ja, ein Grund ist sicher, dass natürlich die Kirchen, die katholische wie die evangelische, extrem im Moment in Umbau und in Reformprozessen sind. Es gab ja den synodalen Weg in der katholischen Kirche. Es gibt keine evangelische Landeskirche, die nicht in einem Reformprozess steckt. Da sind ungeheuer viele Energien gebunden. Aber das andere ist auch, dass eben weite Teile der Kirchen auch den Anschluss verloren haben an die Gesellschaft. Das zeigt sich in der Sprache, in der eigenen Kultur. Das zeigt sich daran, dass man dann doch oft noch sehr zu zufrieden ist mit der eigenen Bubble, dass man an vielen Stellen auch eher darauf bedacht ist, den Bestand zu wahren. Mir scheint oft, dass in den Kirchen noch gar nicht so richtig wahrgenommen worden ist, was es bedeutet, in eine Minderheitensituation zu kommen, was es bedeutet, dass auch der christliche Glaube eben nicht mehr selbstverständlich ist, sondern dass man Glauben und Leben erklären muss, dass man vermitteln muss, dass man auch gute Argumente liefern muss und auch attraktive, anziehende, auch verlässliche Beispiele anbieten muss, eben dass es darauf ankommt, dass Neugierige und Suchende auch gute Erfahrungen mit dem Glauben machen können.
Für viele ist die katholische Kirche ewig gestrig. Frauen haben immer noch nichts zu sagen, es herrscht eine althergebrachte Sexualmoral, gemeinsame Wege mit den Protestanten scheinen undenkbar. Wie könnte denn da ein Ausweg aussehen?
Ja, ich glaube, man muss sich zunächst mal überhaupt von der Vorstellung verabschieden, dass würden die Gläubigen wieder in Scharen zurückkehren, wenn man nur das Richtige macht. Mhm. Also wie es auch früher mal bei der evangelischen Kirche hieß, wachsen gegen den Trend. Nach allem, was wir bisher sehen, gibt es eben diese übergeordneten Modernisierungstrends, gegen die sich die Kirchen auch nicht stemmen können. Also der Traditionsabbruch, die wachsende Individualisierung, die Distanz auch zu Institutionen. Ich glaube aber, letztlich hat Papst Franziskus schon einen bemerkenswerten Gedanken in die Welt gesetzt, als er ja recht bald nach seiner Wahl gesagt hat, die Kirche muss auf die Straße gehen. Und es wird eben nichts anderes bleiben, als dass die Kirchen sich um ein waches Auge und ein waches Ohr für die Anliegen der Menschen bemühen. Natürlich gehören Reformen dazu, etwa im Blick auf die Rolle der Priester, im Blick auf die Beteiligung von Frauen an der Leitung von Kirche, im Blick auf viele Aspekte der kirchlichen Lehre, die Sexualmoral zum Beispiel, die von den Menschen heute einfach nicht mehr nachvollzogen wird, die auch mit der Lebenssituation vieler Menschen gar nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Also das sind so Stichworte wie sich öffnen, einladend werden, sich erklären, Lebensbegleitung anbieten, auch die eigenen Werthaltungen, Lebensorientierung in das gesellschaftliche Gespräch einbringen, aber eben nicht vom hohen Ross. Experimente wagen, denke ich, ist ganz wichtig und eben vor allem realistisch bleiben. So ein Zurück zu früheren Zeiten wird es nicht geben.
Traust du der katholischen Kirche das zu, sich zu reformieren, oder werden Kirchen in 20, 30 Jahren nur noch historische Baudenkmäler sein?
Das ist eine sehr schwierige Frage und für mich gibt es im Moment keine eindeutige Antwort. Ich habe ja den katholischen Reformprozess, die Tagung des Synodalen Weges in Frankfurt, sehr intensiv beobachtet. Da ist für mich ganz viel Erstaunliches passiert. Da habe ich auch bei der übergroßen Mehrheit der Teilnehmenden, also das heißt eben auch der Mehrheit der Bischöfe, einen wirklichen Willen zu ernsthaften Reformen gesehen. Aber wir beobachten ja auch, dass vieles davon derzeit wieder massiv ausgebremst wird vom Vatikan, von konservativen Kräften auch hierzulande. Da gehört eben Kardinal Wölki dazu, aber auch von anderen Ortskirchen in der katholischen Weltkirche. Leider kann man eben derzeit auch nicht sehen, dass Papst Franziskus noch wirklich motivierende Reformimpulse setzt. Es gibt ja auch auf der Weltebene in der katholischen Kirche einen synodalen Prozess. Da steht im Oktober die nächste Versammlung an. Jetzt gerade vor 2 Tagen sind dazu vom Vatikan die Arbeitspapiere veröffentlicht worden. Sie sind hier in Deutschland von den Bischöfen und den Laien erstmal insgesamt positiv aufgenommen worden. Aber so nach meiner Wahrnehmung deutet dann doch jeder sehr stark seine Hoffnungen da hinein, ob sich substanziell etwas bewegt, sodass es eben nicht nur die allernächsten Kircheninsider an irgendwelchen Nuancen erkennen, sondern dass auch für Fernstehende so ein neuer Geist spürbar wird. Das wird man vielleicht im Oktober sehen können. Im Moment sehe ich die Lage persönlich eher skeptisch.
Es ist nicht aufzuhalten, das Interesse an Kirche sinkt. Auch im vergangenen Jahr sind wieder viele Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Rund 400.000 Menschen wollten allein im vergangenen Jahr nicht mehr Teil davon sein. Das zieht sich durch die ganze Republik, durch alle 27 Bistümer in Deutschland. Gabi Beck hat nachgeforscht.
4 katholische Bistümer sind über Hessen verteilt oder ragen hier rein. Das ist Mainz, Limburg, Fulda und Paderborn. Die Austrittszahlen hier im vergangenen Jahr zwischen 2 und 4% der jeweiligen katholischen Christen dort. Das hat Folgen für die Gesellschaft, sagt der Dompfarrer von Frankfurt, Johannes zu Elz.
Es werden mal Tage kommen, wo Menschen sagen, wo sind denn jetzt die Werte und ihr Reservoir, auf dem sie gespeist werden, die wir so dringend bräuchten, damit unsere Gesellschaft nicht kaputt geht.
Aber warum verlassen in Hessen die Menschen die katholische Kirche? Da ist zum Beispiel der sogenannte Tebatz-Effekt. Der hat rund um das Jahr 2013 zu vielen Austritten wegen der Skandale rund um den Bischof von Limburg geführt. Aber der Effekt ist längst verhallt. Und trotzdem hat der Skandal zu mehr Misstrauen in der katholischen Kirche beigetragen. An oberster Stelle bei den Gründen stehen aber die Missbrauchsfälle und deren Aufarbeitung. Für die 29-jährige Lisa war das zum Beispiel einer von vielen Gründen, der katholischen Kirche den Rücken zu kehren.
Weil mir die Kirchensteuer ein zu großer Anteil von meinem Einstiegsgehalt war und ich mir das schlicht und weg nicht leisten kann. Außerdem stört mich an der Kirche, dass es immer wieder Missbrauchsskandale gab und auch, dass die Kirche absolut modernisierungsbedürftig ist, aber in ihren alten Mustern verharrt und keinerlei Anstalten macht, sich der modernen Gesellschaft und dem Zeitgeist anzupassen.
Johannes zu Elz kennt diese Argumente. In der Dompfarrei in Frankfurt sind in den letzten 2 Jahren fast 1000 Leute gegangen, erzählt er.
Es macht mich unheimlich traurig, weil ich auch sehen kann, dass die meisten, die da austreten, zwischen 1985 und 2005 geboren sind. Und das kommt einem vor wie eine ganze Generation, die dann geht und die natürlich das dann auch nicht mehr weitergibt, obwohl viele sich das vornehmen, den Glauben weiterzuleben. Aber das ist eine knallharte, befestigte statistische Tatsache. Dass wer geht, hört auch auf zu glauben mit der Zeit.
Lisa findet die Grundwerte der katholischen Kirche weiterhin gut.
Die Werte, die die Kirche vermittelt, machen total Sinn. Aber jetzt ein christliches Leben zu führen, mit in die Kirche gehen, beten, beichten, alle Sakramente vollfüllen, das genau passt einfach nicht mehr zu meinem Leben.
Weniger Kirchensteuer, weniger Mitglieder. Viele Aufgaben können die Gemeinden so nicht mehr leisten. Was also tun, um die Austritte zu stoppen? Das Bistum Fulda etwa schreibt auf seiner Homepage Folgendes.
Die entschlossene Aufarbeitung und Vorbeugung von Fällen sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch sowie die Entwicklung zielgerichteter Angebote, die insbesondere jungen Menschen den christlichen Glauben als bereichernde Kraft im Leben nahebringen.
Auch der Synodale Weg will diese Debatte führen und Veränderungen anstoßen in der Kirche. Johannes zu Elz steht auch dahinter und er setzt auf persönlichen Kontakt. Zum Beispiel schreibt er jedem, der austritt, einen Brief. Viele Antworten, manche über mehrere Seiten hinweg.
Einen ordentlichen Seelsorger, wenn man den kennt, geht man nicht. Das ist die Grundregel. Deswegen bemühe ich mich, einfach persönliche Beziehungen zu haben. Manche entstehen auch durch diese Austrittsbriefe. Leute möchten nochmal eine Antwort von mir auf bestimmte Fragen. Und in einzelnen Fällen kamen Leute zurück.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.